Grüße im Studio.
Herzlich willkommen.
Der Studiogast der Woche.
Da kann man sich wenigstens mal unterhalten.
Alfred Nobel hatte einen letzten Willen. Mit seinem Vermögen solle eine Stiftung entstehen, deren Zinsen, so Nobel, als Preis denen zugeteilt werden, die im verflossenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen geleistet haben. 5 Jahre nach seinem Tod, im Jahr 1901, werden die ersten Nobelpreise verliehen. 889 Preisträger gibt es inzwischen. Und über 400 davon hat Peter Bartke abgelichtet.
Was ich gelernt habe, glaube ich, dass Forscher von allen möglichen Einflüssen, also großartige Forscher, einfach Eingaben haben und daraus irgendwie das große Ganze entsteht, an dem sie forschen. Und sie einfach komplett aufgeräumt haben für mich mit dem Bild des Fachidioten.
Seit dem Jahr 2000 fotografiert der Berliner Fotograf alle lebenden Nobelpreisträger. Im Auftrag des Deutschen Museums in München und des Smithsonian Institute in Washington reist er um den Globus und zeigt die Menschen hinter den Auszeichnungen. Physiker, Chemiker, Mediziner, Ökonomen, Literaten und Friedensaktivisten. Michail Gorbatschow, Nelson Mandela, Barack Obama. Peter Bartke hat sie alle getroffen.
It's been a long time coming, but tonight, because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America.
In diesem Monat ist sein Buch zu diesem Projekt erschienen. Geniale Begegnungen. Weltreise zu Nobelpreisträgern. Heute ist der Weltenbummler und Honorarkonsul der Demokratischen Republik Timor-Leste zu Gast in der schönen Woche. Herzlich willkommen, Peter Bartke.
Guten Tag, Eure Exzellenz. Wie geht es denn im Wesentlichen?
Gut.
Was gibt's eigentlich bei Nobelpreisträgern zu trinken, wenn man dahin geht?
Tee.
Durchgängig? Schwarz? Grün?
Kommt drauf an. Also bei den Literatur-Nobelpreisträgern meistens Tee mit einem kleinen Schuss drin.
Musik gibt's dann auch im Hintergrund, die leise dudelt, meistens Klassik, nehme ich an.
Ich höre ja so schlecht, deswegen bitte ich die mal als erstes auszustellen.
Okay, und dann sitzt man zusammen und man fängt an, mit einem Nobelpreisträger wie zu reden. Wie geht's oder was ist das Erste, was man normalerweise dann andienend vortragen darf?
Ach, man lässt erst mal reden.
Ja, aber ihn bitte nicht die ganze Zeit hier im Studio, ne?
Nein, es kommt drauf an, also ich meine... Bei Garcia Marquez war es der Papagei, der mich fasziniert hat, der da saß und er hat mir gleich ein Thema. Das ist wirklich individuell total unterschiedlich, aber es ist kein Blabla.
Mm. Also man fängt schon aber auch mit Smalltalk an.
Nee, genau das nicht. Also kein Blabla. Es ist irgendwie, es geht relativ schnell in medias res immer.
Mm. Sie sind ausgebildeter Physiker, Teilchenbeschleuniger oder was ist besonders Ihre Nähe und Ihre Affinität zu den Nobelpreisträgern?
Also ich bin das gar nicht. Ich bin Kunsthistoriker und klassischer Archäologe und ich glaube, ich habe Spaß gehabt, alte Menschen auszugraben. Nein,
ja.
Gar nichts von dem. Also Physik fand ich spannend, aber es ist jetzt nicht, dass das mich so interessiert hat, dass ich dafür irgendwie 15 Jahre um die Welt gereist wäre, um alle Nobelpreisträger zu treffen. Ich liebe einfach, mich interessieren spannende Menschen.
Wie kamen Sie denn überhaupt zu dem Auftrag? Also Fotografen dieser Welt würden wahrscheinlich von hier bis nach Paris dicht gedrängt Schlange stehen, um den Job zu bekommen. Also wie war es bei Ihnen? Sie haben sich ja nicht vorgedrängelt.
Nee, erstens wollte ich nie Fotograf werden und habe einfach nur als junger Mensch, um mein Taschengeld aufzubessern, noch als Schüler immer für die Zeitschriften so Fotos machen musste. Und das war wohl relativ erfolgreich. Und dann kam irgendwann, nachdem ich ein paar Bücher gemacht hatte, der Anruf des Smithsonians von Washington, ob ich Lust hätte, für dessen Nobel oder für deren Nobelprojekt 100 Jahre Nobelausstellung Nobelpreisträger zu fotografieren. Mm. Was ich dann erstmal ablehnte, weil ich keine alten Männer fotografieren wollte.
Was die alten Männer ja selber auch gesagt haben, was ich glaube, ist eine der häufigeren Fragen, die Ihnen gestellt wird. Was wollen Sie denn mit uns alten Männern eigentlich noch? Was sollen Sie denn da ablichten? Das ist doch gar nicht, ich bin doch gar nicht wichtig. Mein Werk ist wahrscheinlich das Wichtigste. Das ist so die klassische stereotype Antwort, oder?
Es gab einer, Hans Demet, der es gefragt hat, warum wollen Sie alte Männer fotografieren? Da hatte ich natürlich eine super Antwort, weil ich mir die gleiche Frage gestellt habe, bevor ich das Projekt dann doch gemacht habe. Worum es im Endeffekt nur ging oder den Museen auch darum ging, die haben, was Sie natürlich zu Recht sagen, was die erfunden haben, kennt fast jeder, die Person dahinter nicht. Und es war die Grundidee der Museen und der Stiftung Lindau und Nobelpreisträger treffen, einfach wieder mit den Gesichtern jungen Leuten Lust auf Wissenschaft zu machen, dass man einfach versteht, dass da ganz normale Menschen sind, die einfach nur Neugier und Spaß haben an Forschung, an Wissenschaft, an Literatur und Frieden.
Also wenn man ihre Annäherungen und vor allem, also nicht also Annäherungsversuche, sondern ihre gelungenen Annäherungen jeweils an die Menschen dann liest, dann bekommt man diese Lust. Aber geht das auch durch Fotos? Also wenn man Medizin-Nobelpreisträger, Literatur-Nobelpreisträger sieht, macht man dann automatisch Lust?
Gut, ich meine, Ich hatte das Glück oder den Vorteil, dadurch diese Institutionen, die das ins Leben gerufen haben, die weltrenommiertesten Museen und die Stiftung, einen Kredit an Vertrauen den Laureaten mir gegenüber gegeben hat, dass die mich alle zu Hause an Ferienorten getroffen haben. Und wie gesagt, Fotografie hat mich nie interessiert. Ich habe immer mit denen erstmal Zeit verbracht. Wir waren Tennis spielen, schwimmen und so weiter. Und damit habe ich sie halt mich bemüht, zumindest wie so verdichtete Kurzfilme ein Bild zu machen, was einfach ein bisschen was über die Leute erzählt, ja, und keine ikonisierten Porträts von großartigen Wissenschaftlern und Staatsmännern.
Konnten Sie denn summa summarum sowas ähnliches wie eine Essenz ausbilden? Also ich meine, Sie sind mit den intelligentesten, bewandertsten, klügsten Menschen dieser Welt zusammengekommen. Keiner hat so viele Kontakte wie Sie gehabt zu diesen Leuten. Da muss ja in irgendeiner Weise was abfärben, würde man jetzt sagen. Würden Sie es selber an sich ausmachen können, also was Sie mitgenommen haben an Essenzen?
Eigentlich nur zwei Dinge, die ich aber nicht an mir selbst ausmachen kann. Das eine ist, die haben alle ihre Neugier nie verloren. Ja, die sind alle jung geblieben, was total konträr war, wie auch meine Vorurteile am Anfang waren. Und zwar durch die Bank. Und das andere, die haben alle diesen Winkelmannschen Begriff der stillen Größe, die ruhen einfach in sich. Ja, und das finde ich total beachtlich. Ja, also das ist, da hat man gern Zeit verbracht. Also die müssen sich nichts beweisen. Ja, die wissen einfach, wo sie stehen. Und das ist ein Geschenk.
Das ist interessant, weil Adolf Winkelmann, also der große klassische, ich glaube, war Kunsthistoriker.
Archäologe.
Der Witz an der Sache ist doch der, also jedenfalls so kenne ich die Geschichte, da können Sie mich jetzt mal als Kunsthistoriker aufklären, dass der gesagt hat, edle Einfalt, stille Größe, das klassische Ideal der Griechen, und sagte, hier, schaut euch diese Statuen an. Rein, weiß, körperlich, fein gemeißelt. Und der Witz an der Sache war doch, dass sie zur griechischer Zeit eigentlich noch bunt bemalt waren und er eigentlich einen vollkommen falschen Schluss gezogen hat. Ist das richtig? Ich wollte es nur kurz am Rande noch geklärt haben.
Nach meinem Wissen nicht.
Okay, die waren wirklich alle einfarbig?
Ja.
Okay, dann stimmt es also. Aber edle Einfalt haben sie nicht ausmachen können?
Nein.
Es ist dann tatsächlich nur die Bescheidenheit und die stille Größe. Ich glaube, das hat doch abgefärbt. Schönen Gastwoche ist zu Gast Peter Badke, wahrscheinlich weltweit auch Mr. Badge genannt. Ich nehme mal an, das ist der Klassiker, quasi der Badge, den man sich an die Brust heftet. Ich glaube, ein weiterer Klassiker besteht Ihnen darin, haben wir auch schon geklärt, also wenn man Nobelpreisträger besucht, bekommt man durchgängig, also nicht erstmal Champagner oder Whisky, sondern klassischerweise Tee angeboten. Und Sie haben gesagt, dass Nobelpreisträger im Durchschnitt eine gewisse stille Größe besitzen. Jetzt könnte man ja quasi als Materialist anmerken, na, wie denn auch nicht, wenn man gerade eine Million abgestaubt hat? Also sind doch eigentlich auch alle wohlhabend. Oder gibt es auch welche, die, sagen wir mal, unter sehr bescheidenen Umständen leben und wo man das Geld nicht mehr sieht?
Ich habe jetzt keine Erhebung der Vermögensverhältnisse von Nobelpreisträgern gemacht. Aber
das sieht man doch. Man guckt doch auf die Couch, man weiß doch, sieht doch das Porzellan.
Klar. Von Porzellan habe ich weniger Ahnung. Aber Sie dürfen nicht vergessen, ich meine, als wir angefangen haben, habe ich noch welche getroffen, die in den 50ern und 60er Jahren den Nobelpreis gekriegt haben und häufig geteilt. Erstens haben sie dann, weiß nicht, vielleicht 200.000 Mark oder damals gehabt, was natürlich auch viel Geld ist, aber per se jetzt haben die ja auch ansonsten, heutzutage ist das Label Nobelpreisträger ganz anderes als in den 50er waren. Ich würde sagen, es hat sich gewandelt. Dass da irgendwie große Schlösser sind, vielleicht bei einigen Wirtschaftsnobelpreisträgern, aber ansonsten denke ich mal, durch die Bank gut wohlhabend, gut situiert. Aber
ist das Erkenntnisinteresse denn, sag mal, das Dominante? Oder gab es auch Leute, die wirklich gesagt haben, ich möchte eigentlich erfolgreich sein, ich möchte auch in der Welt publik sein? Oder ist das eigentlich mehr so ein Kollateralnutzen, der entstanden ist?
Also aus meiner Perspektive glaube ich, dass der Großteil von denen damit völlig auch überfordert war. Also gerade was die wissenschaftlichen
Nobelpreise. Mit dem Erfolg auch, ja. Oder? Warum?
Naja, ich meine, es gibt so ein schönes Beispiel von einem, der ist genauso alt wie ich, der vor ein paar Jahren den Physiknobelpreis gekriegt hat, der gesagt hat, ich habe erstmal, ich muss alles absagen, weil sonst kann ich gar nicht mehr forschen. Ja? Das Leben verwandelt sich mit diesem Anruf komplett. Das sagen alle einstimmig. Und wenn sie sich wirklich ihr Leben der Forschung und Wissenschaft und der Neugier verschrieben haben, sagen die, und man kommt da einfach gar nicht mehr dazu sonst. Ja? Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Downside des Preises, aber für einige. Und für andere ist es natürlich auch dann, ich meine, ich glaube, sie können dann ihr Leben lang reisen und zu Vorträgen und heutzutage auch dann, denke ich, damit ganz gut Geld verdienen.
Wenn ich mir angucke, wie groß die Bandbreite ist, ich weiß, wie viele Nobelpreisträger sind es denn? Ich habe es jetzt nicht durchgezählt.
In dem Buch?
Ja.
In dem Buch sind 55 Begegnungen von, glaube ich, 410, die ich hatte, beschrieben.
Ja, ich nehme mal an, dass auch welche dabei waren, weil Tür auf, Foto gemacht, raus, maximale Treffdauer 5 Minuten, nicht der Rede wert.
Nee. Also außer Doris Lessing, die mich mal rausgeschmissen hat, weil ich keinen Termin hatte, weil mir ein Freund gesagt hat, bei dir kannst du einfach vorbeigehen mit schönen Grüßen von mir. Meistens sind das Stunden oder wirklich Tage und man besucht sich ja auch immer wieder. Also jetzt gerade bei meinem wirklich inzwischen zu einem sehr engen Freund John Nash von Beautiful Mind, der jetzt vorgestern noch den großen Abel-Preis bekommen hat.
Den Mathematiker.
Den Mathematiker. Weiß ich nicht, bei dem bin ich alle 2 Monate bin ich in Princeton und wir verbringen Zeit zusammen. Ich drehe gerade einen Film über ihn mit Jim Rakete, alles auf der Vertrauensbasis, die wir halt aufgebaut haben. Und so ist, ohne das jetzt irgendwie zu sehr in den Vordergrund zu stellen, aber so ist es mit vielen, weil es, gucken Sie, ich habe nie was von denen gewollt, außer irgendwie die kennenzulernen und Zeit verbringen, aber ich wollte nie sonst irgendwas von denen und mit dem Credit an Vertrauen durch das Projekt war das halt die Möglichkeit, überhaupt auch Nähe und Vertrauen aufzubauen. Mhm.
Wie war es denn bei Obama?
Lustig.
Ja, wieso?
Weil Obama, ich meine, klar, sozusagen mein Präsident von Osttimor hat ihm einen Brief geschrieben, dass er mich treffen möge. Und dann, weil alle anderen Wege nicht geklappt haben, und dann war das sehr easy going. Ein paar Tage später rief das Weiße Haus an und fragte, wann ich denn kommen möchte. Und dann konnte ich 2 Tage hintereinander Zeit mit ihm und im Weißen Haus verbringen und mein Foto machen.
Sie waren im Oval Office?
Nee, da waren wir nicht zusammen. Ah. Wir waren in den Nebenräumen sozusagen.
Und wie ist das Essen im Weißen Haus?
Ich esse ja nicht viel, auch wenn ich wenn man das mir nicht ansieht.
Ich habe jetzt nicht gefragt, weil ich dachte, sie futtern sich doch überall durch in der ganzen Welt. Nee.
Nee.
Also offensichtlich nicht. Also, aber war eine kurze Begegnung oder sind Sie denn immer hinterhergestiefelt und haben auf einen Moment gewartet oder direkt?
Genau, es waren immer, ich durfte den Tag mit ihm oder 2 Tage sozusagen nacheinander verbringen. Die haben gesagt, willst du morgen nochmal wiederkommen? Und man hat dann halt auf den Moment gewartet, der einen, und ich wollte ihn halt als, nicht als Staatspräsident darstellen, sondern als Friedensnobelpreisträger und hat dann gesagt, wäre schön, wenn er mal die Augen zuschmacht und die Hände faltet und das Bild ist dann auch entstanden.
Mm. Und derjenige, mit dem Sie am meisten Zeit verbracht haben?
Ach Gott, schwer zu sagen, das sind schon so Leute wie Garcia Marquez, der mich irgendwie wirklich gedrängt hat, dieses Buch zu schreiben und gesagt, er macht eine große Party, wenn ich es dann wirklich mal mache. Oder John Nash, mit dem ich ständig Zeit verbringe, Eddie Fischer, der das Vorwort lektoriert hat. Aaron Shirano war der große israelische Nobelpreisträger. Mein Leben ist einfach dominiert momentan von immer wieder die gleichen Herren zu treffen.
Mhm. Aber schön, dass Sie die Zeit gefunden haben zwischen all den Flügen. Wo geht's als nächstes hin?
Morgen nach Indien zu dem indischen Friedensnobelpreisträger.
Ah, und zu der 16-Jährigen auch?
Nee, die, das ist im Juni. Die lebt ja in England.
Okay. Sie sind ja aber noch eine Weile hier, ne? Darf ich Sie zum Essen einladen? Es gibt Käsekuchen, Apfelkuchen, Tomatenbrötchen.
Ja, gerne. Ja, dann kann man mit Vollmond sprechen hier.
Wir machen Sendepause.
Okay.
Wenn jemand so viele geniale Begegnungen hatte wie Peter Badke und zusammengetragen hat er sich mit Sandra Zarienball in dem Buch Weltreise zu den Nobelpreisträgern, geniale Begegnungen, dann stellt sich ja schon mal die Frage, ob dieser Genius nicht in gewisser Weise abfärbt. Die Bescheidenheit, habe ich mal konstatiert, ist schon da. Man muss, glaube ich, eine vornehme Zurückhaltung haben, um solchen Menschen tatsächlich auch nahe treten zu können und auch von ihnen akzeptiert zu werden. Sie haben selber schon gesagt, Sie sind mit vielen befreundet, Herr Badke. Gibt es denn aber irgendwie so eine, sagen wir mal, Lebensweisheiten, die Sie selber mitgenommen haben? Also gerade, wenn Sie sagen, also sind mit dem Nobelpreisträger, der eigentlich für die Spieltheorie Nobelpreis bekommen hat, befreundet. Also eine Erkenntnis der Spieltheorie ist, es gibt keine Alternative zum Kampf, wenn der andere nicht die Waffen streckt. Das ist zum Beispiel so eine einfache Lebensweisheit.
Oder wenn sich alle auf die Blondine konzentrieren, gehen sie alle leer aus. Ja.
So. Okay, das, ja, das ist wohl wahr. Aber gibt es solche Lebensweisheiten, also die Sie selber daraus mitgenommen haben, wo Sie selber sagen, also Sie bewundern ja diesen, sagen wir mal, vorsichtigen, neugierigen, quasi Welteinverleibenden, ohne sich selber der Welt überstülpen zu wollen, diesen Gestus dieser Menschen. Das merkt man ja schon sehr deutlich. Aber haben Sie selber was mitgenommen?
Punktuell nehmen Sie natürlich immer was mit. Bei John Nash zum Beispiel habe ich mitbekommen, oder mitgenommen, dass man genau hingucken soll. Ja, und wenn ich mit John Nash essen gehe, ist immer die erste Frage, spieltheoretisch, was sind die Options? Ja, und dann dauert die Bestellung 1 Stunde. Da habe ich mitbekommen, wenn ich mit John Nash essen gehe, bestelle ich für ihn.
Ja. Okay, weil er einfach zu lange darüber nachdenkt, was passieren könnte, oder?
Weil er einfach die beste Kombination haben möchte, von der, die Menükarte anbietet, ja. Nur wenn er hier mich in Berlin besucht, sind wir auch immer relativ durchgetaktet und haben wir einfach keine Zeit, jetzt uns 1 Stunde lang darüber nachzudenken, mit welchem Wein und welcher Vorspeise das Wiener Schnitzel im Einstein am besten zu kombinieren ist.
Aber gibt's denn nicht auch wirklich echte Eggheads? Also Leute, wo man sagen würde, also die haben eine Inselbegabung, die sind richtig schlau, aber privat, keine Ahnung, von Mozart war es ja in dem Milos Forman-Film auch mal wieder schön dargestellt. Also musikalisch ein Genie, aber menschlich, sagen wir mal, eher auf der Pipi-Kaka-Ebene. Diese Art von, sagen wir mal, Inselbegabung, gibt es das auch?
Ist mir nicht untergekommen bei denen, ganz im Ernst nicht. Ich würde es Ihnen sagen, aber die sind genau das Gegenteil. Und sie sind vor allen Dingen alle Mensch. Ja, sie sind höflich, großartige Umgangsform. Ein Beispiel, keiner, ob Staatspräsident, Friedensnobelpreisträger oder wissenschaftlicher Nobelpreisträger, keiner hat je kurzfristig einen Termin abgesagt. Und ich meine, ich bin eigentlich nur ein blöder Fotograf, der die besucht. Ja, aber das finde ich schon, das sind so Kleinigkeiten, wo man, glaube ich, sieht, wie Umgangsformen funktionieren. Und die fand ich sehr beachtlich.
Aber die haben doch auch mehr oder weniger eine riesen Entourage, auch die diesen Druck erzeugt von unten, sie quasi pyramidal trägt und immer vor sich her schiebt. Man selber die Speerspitze eines riesigen Trosses und kann dann auch gar nicht mehr anders, weil so viele Leute hinter einem und Stäben schieben, oder?
Wie meinen Sie?
Ich meine, wenn ich beispielsweise an Obama denke, der könnte ja auch gar nicht sagen, hab heute keinen Bock. Oder wenn ich an, die haben doch alle ein eigenes Büro, die ihre Termine koordinieren, oder?
Nee, mit vielen, also mit Obama jetzt nicht, aber mit John Nash oder Aaron Shiranova oder...
Ja, was hat der, den kannte ich nicht.
Aaron Shiranova ist der erste wissenschaftliche israelische Nobelpreisträger nach Staatsgründung und einer meiner engsten Freunde gewesen. Wir waren auch unter anderem zusammen in Timor, weil wir so eine Initiative gegründet haben. Nobelpreisträger gehen nach Timor und motivieren die junge Generation für Wissenschaft. Und das war auch so symbolisch, dass irgendwie gleich eine Handvoll Nobelpreisträger gesagt haben, klar, gehen wir mit dir dahin und machen das.
Um was zu machen? Um die Jugend zu animieren, tatsächlich zur Schule zu gehen oder zur Universität zu gehen? Oder auf
welche genau, muss man einfach damit, also die haben Universitäten, alles natürlich noch auf einem sehr niedrigen Level, klar, aber einfach, dass Wissenschaft und Lernen sich auszahlt und so eine Art Brückenbildung ist, mit der man dann wirklich sein Leben voranbringen kann. Mhm.
Also Sie haben mit leuchtenden Augen vorhin berichtet, gerade weil Sie nochmal auf Timor kommen, dass Sie sich wie in Atlantis gefühlt haben. Ich nehme mal an, dass dort keine Amphibienwesen regieren, sondern auch noch echte Menschen wohnen. Also dass es auch keine mythologischen Tiere gibt. Aber trotzdem muss das ja vom Naturschauspiel her unwahrscheinlich sein. Also was bietet sich einem denn dann? Und vor allem die zweite Frage, wie lange brauche ich, um von jetzt sofort dahin zu kommen?
Von jetzt sofort 2 Tage. Was einem bietet, ist halt eine unglaubliche Fauna und Flora, die schönsten Tauchgebiete, die es auf der Erde gibt, Strände, hinfahren und anschauen.
Mhm. Ist aber nicht so ganz billig, ne?
Das ist ein Problem, noch.
Ich habe schon gesehen, also wenn Sie in ein Flugzeug kommen, dann wird Ihnen auch immer nur freundlich zugelächelt, ne? Dann sagen immer alle, ah, da sind Sie wieder, oder? Wie viel Kilometer fliegen Sie im Jahr, wenn Sie die ganzen Nobelpreisträger ablichten?
Ach, ich weiß nicht, unendlich. Also im Jahr sind es ungefähr 250 Flüge, die ich mache. Auch mit anderen Projekten zusammen. Aber ich freue mich auch, wenn ich die ein oder andere Stewardess wieder sehe. Also nein, also man freut sich halt, wenn man bekannte Menschen auf seinen Reisen oder Gesichter guckt, die man, ja, die einen freundlich anlächeln und mit denen man vielleicht die ein oder andere Reise schon unternommen hat.
Was hängen denn in Ihrer Wohnung für Bilder an der Wand?
Gar keine. Doch, es hängt ein Porträt zusammen, es ist ein Selbstporträt, was ich mit Anton Corbijn gemacht habe. Aber das ist alles.
Und Ihr nächstes Foto wird was sein? Sie haben es gerade vorhin schon gesagt, der indische Nobelpreisträger, genau. Ne? Der die Straßenkinder unterstützt.
Unglaublicher Mann. Also wenn man sich das klar macht, die Situation in Indien, und es ist eigentlich, der kämpft seit Jahren für diese Ärmsten der Armen. Und man kann sich natürlich ausrechnen, es wird nicht die große Revolution in den nächsten 50 Jahren da geben, aber dass er trotzdem immer motiviert ist, das ist wirklich die neue Mutter Teresa.
Viele Annäherungen an geniale Menschen sind in geniale Begegnungen enthalten. Von Peter Badke und Sandra Zarinbal, Weltreise zu den Nobelpreisträgern. Wir haben 2 Exemplare des Buches und ich möchte mich ganz herzlich bedanken für Ihren Besuch.
Vielen Dank.
Kommen Sie doch bitte mal wieder. Wie viele Nobelpreisträger haben Sie jetzt noch auf dem Zettel? Also es gibt ja jährlich neue, ne? Und Sie können es auch bis zum Ende Ihres Lebens machen. Aber wie viele müssen Sie noch?
Ich glaube, 2 fehlen uns im Moment noch. Und dann im Oktober wissen wir, wer die neuen Preise bekommt.
Und da weiß auch einer, was er da wieder macht, nämlich um die Welt fliegen. Peter Badke. Alles Gute. Tschüss.
Danke.